Ich würde sagen, cheers zum Geburtstag.
Ah, cheers, ja, alles Gute.
Zweijähriges, ne? Wie fühlt sich das an? Kann man schon reden mittlerweile? Ist gut, ne?
2 Jahre Copywriting MBA. Ja, gestern waren wir noch junge Hüpfer, jetzt
fast Führerschein.
Ja, als wir gestartet sind, war ich 27. Mm. Dieses Jahr werde ich 31. Wie sind aus den 2 Jahren auf einmal 4 Jahre geworden?
Ja, yeah, crazy. Als wir gestartet sind, war ich noch in Berlin. Auf Studentbasis gefühlt.
Du warst aber nicht mehr immatrikuliert, oder?
Nee.
Okay.
Aber gefühlt vom Lifestyle war es Studentenepisode. Aber ich würde sagen, lass mal.
Du warst halt mit besseren Dönern gesegnet.
Genau. Aber ich würde noch mal sagen, lass mal einen lieben Gruß an Christine T. ausrichten.
Auf dich.
Backstory. Wie sind wir gestartet? Wir hatten am Anfang auch, war das ein bisschen Schiss vor Sales, vor Akquise oder Faulheit?
Ja, ich glaube, wir hatten nicht die Identität von wegen, wir könnten verkaufen. Ne, also du und ich sind ja als Copywriter jahrelang gestartet, haben auch als Copywriter zusammengearbeitet und kamen dann auf die Schnapsidee. Wart mal, da draußen wird Bums beigebracht, wir bringen es gerne bei, wir haben das schon im Consulting für Unternehmen gemacht. Es gibt Leute draußen, die es lernen wollen, haben einfach mal ein paar E-Mails geschrieben auf eine E-Mail-Liste, die wir schon bestehend hatten. Und dann gesagt, hey, im Grunde, wer will Copywriting lernen?
Und das war so ein Webinar. Das heißt, da hat jemand, der kannte uns nicht, hat ein 40-Minuten-Video gesehen. Danach ist ein Link aufgeploppt zum Kaufen. 2.500 netto, ohne Telefonat, ohne alles. Und da waren wirklich Leute, die haben auf Kaufen geklickt.
Ja, das waren die ersten 20 Teilnehmer. Das war 26. Mai 2022.
Ja, insane. Die erste Person, was in Christine, was die für ein Vertrauen gehabt haben muss, von wegen, das wird gut. Also wirklich phänomenal.
Ja, ich habe auch jetzt gerade eben mit Jasmin, die das vielleicht ja auch sieht, auch eine Kundin aus der Zeit geschrieben, die auch weiterhin mit Copywriting am Start ist. Also da verändern sich ihr Leben. Das ist ja vielleicht auch heute so ein bisschen unser Thema, so Revue der letzten 2 Jahre. Was ist uns aufgefallen bei Teilnehmern, was so gemeinsame Eigenschaften sind, die halt zum Erfolg führen? Und was sind so vielleicht ein paar Stories, die wir jetzt auch im Langzeit-Follow-up da gehört haben und rausgefunden haben? Weil ich habe ja vor kurzem im Zuge unserer neuen Studie, wo wir mal ausgewertet haben, unsere erfolgreichen Teilnehmer der letzten 2 Jahre, was haben die so an Aufträgen reingeholt, was war die durchschnittliche Auftragshöhe, wie lange hat das gedauert, wie viel haben sie sich insgesamt reingeholt, habe ich ja mit ganz vielen Leuten nochmal geschrieben und da so ein paar Stories aufgegriffen. Das werden wir uns heute angucken.
Das war ja auch ganz interessant. Wir hatten das Verkaufsvideo, dann so ungefähr 20 Verkäufe mit direktem Link. Und danach ist es ja so ein bisschen eingebrochen, wo wir uns dann auch dachten, scheiße, woran liegt's? Wo wir dann tatsächlich auch wir in diesem Punkt waren, wo wir rausfuchsen mussten, wie führt man überhaupt so ein Beratungsgespräch? Wie geht das Ganze überhaupt? Und das dann so umbauen bis zu dem, dass es heute wird. Wie viele Teilnehmer waren es jetzt mittlerweile? Noch unter 1.000, ne? 950 vielleicht, sowas?
Ja, dürfte knapp drunter sein. Also aktive Teilnehmer ist nicht diese Zahl, sondern so insgesamt Leute, die wir mittlerweile über die 2 Jahre halt hinweg
gehabt haben. Crazy eigentlich.
Ja, wir haben ja davor schon Verkauf, würde ich sagen, und fanden auch Verkauf spannend, weil ne, wir haben Unternehmen als Kunden gewonnen. Aber mit denen ist immer so ein bisschen, ich würde sagen, anders. Wie würdest du einen Unterschied zwischen Business-to-Business-Verkauf beschreiben und wenn jetzt jemand zu uns sagt, hey, ich will mit einem Copywriting-MBA starten, lass noch mal drüber reden und so weiter, dann ist es ja eine andere Art und am Ende kauft die Person, wenn alles passt. Was ist so der Unterschied?
Boah, gibt viele. Ich würde so sagen, der Kernunterschied ist, B2B ist so ein bisschen trockener, Zahlen, Daten, Fakten, von wegen, hier ist eure Situation, ihr braucht das, ich kann euch das liefern, das ist das erwartete Ergebnis, hier ist der Preis, wollen wir das machen. Relativ stumpf. Wenn man jetzt so B2C-Beratungsgespräche führt, wie jetzt vom Copywriting-MBA, dann ist es mehr so ein bisschen emotionaler. Weil viele merken dieses Kribbeln in den Fingern von wegen, ich habe Bock, das zu machen. Aber irgendwo versteckt ist da häufig noch sowas wie, ich traue mich das nicht ganz. So zum Beispiel eben gerade hatte ich einen Call mit einer Stefanie. Die ist jetzt auch Teilnehmerin. Sehr spannend. Ich habe sie jetzt nicht nach ihrem Alter gefragt. Müsste ich es schätzen. Hoffentlich, Stefanie, ist es richtig.
Über
30. Anfang, Mitte 30, würde ich sagen. Hat auch schon Nachwuchs, hat auch einen Job. Und die hat was sehr Spannendes erzählt. Wir hatten vor einer Woche schon mal gecallt. Und da war sie noch ein bisschen ängstlich und so weiter. Und ich meinte, hey, tausch dich mal mit deiner Familie aus. Und da hat sie rausbekommen, dass es in ihrer Familie so war, dass es keinen erfolgreichen Selbstständigen gibt in der Familie. Nur ihr Vater war mal selbstständig, ist damit aber voll auf die Fresse geflogen, weil der eher so ein Künstlertyp ist. So ein Kreativer, so ein Freigeist vielleicht, ich kenne ihn jetzt nicht, aber so von der Beschreibung, dem aber einfach dieses ganze Wirtschaftliche gefehlt hat. So, und das, um jetzt die Frage zu beantworten, jetzt in diesem Gespräch rauszubekommen, wo ist denn die Kernangst, warum du dich noch nicht traust? Da so ein bisschen, das ist ja schon fast ein Familientrauma, was sich überträgt, dass auf einmal alle Angst davor haben. Das zu finden, darauf einzugehen und dann zu schauen, macht es wirklich Sinn für dich? Kriegst du das wirklich hin? Hast du das Potenzial? Das ist dann ein bisschen emotionaler. Also B2B mehr rational, B2C ein bisschen emotionaler.
Wahrscheinlich, weil wir im B2C, also ich sage jetzt mal, wenn wir privat irgendwo einkaufen, a große Summen nicht gewöhnt sind, ne, vierstellige Summen, und gerade das Internet ist dann auch manchmal ein bisschen komisch, weil wo gibt man, geben wir sonst im normalen Leben vielleicht eine vierstellige Summe aus?
Ein
Kann
Auto,
ein
eine Küche.
Autokauf, Küchenkauf oder sowas, da bist du, da kannst du es anfassen. Und das ist ja mit Wissen manchmal so ein bisschen das Ungreifbare. Und klar, gibt es dann Studieninstitutionen, wo man es dann gefühlt greifbar hat, weil es gibt ein Universitätsgebäude. Und das macht ja auch voll Sinn, wenn man jetzt Medizin studieren will oder wenn man Anwalt werden möchte oder sowas, dann braucht man halt so einen gewissen Prozess, den man durchläuft. Aber für viele Dinge, ich sage jetzt mal Richtung BWL, in Richtung Marketing und so weiter, da macht ein Studium halt wenig Sinn. Wenn du das wirklich praxisorientiert machen möchtest, wenn du sagst, okay, ich beschäftige mich mal jetzt ein paar Jahre damit und orientiere mich generell beruflich und brauche ein bisschen eine Ausrede, damit mich nicht Leute die ganze Zeit stressen, was machst du jetzt mit deinem Leben? So, dann macht es auf jeden Fall Sinn, aber sonst ist es halt meilenweit weg von der Praxis. Und in dem Metier sind wir ja, also wir konkurrieren ja sozusagen mit Universitäten. Ob es jetzt für frisch fertige Schüler oder aktive Studenten ist, die drüber nachdenken, sich mit Copywriting was aufzubauen, oder Leute, die im Beruf sind und sagen, hey, vielleicht mache ich das berufsbegleitend. Die könnten ja allesamt sagen, nee, ich gehe an eine Uni oder ich gehe an eine Hochschule, ne, so berufsbegleitend, FOM zum Beispiel, um da was dazu zu verdienen. Und die haben halt, ja, häufig Sachen, die für uns als Deutsche, wenn wir im Internet irgendwas kaufen wollen, halt wichtig sind, so handfeste Dinge.
Die haben ein Bürogebäude, wo die Uni draufsteht.
Genau, hier steht jetzt noch nicht unser Name drauf, aber hier ist ein Büro auf jeden
Kommt
Fall.
noch, kommt noch. Wir nehmen nicht Namen, sondern Gesichter in ganz groß, 10x10 Meter.
Wir hatten ja letztens auch ausgewertet mal mit unserem Team gemeinsam, was kostet eigentlich so ein Studium, so ein Bachelorstudium?
Das war krass viel, ne?
War auch mehr, als ich gedacht hatte, und zwar 33.000, ich glaube 480 €, so die letzten drei Zahlen weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall
Weil man
33.000
halt auch
Euro.
enorm viel unnötigen Kram lernt, das sehr viel Zeit kostet und dann Opportunitätskosten, ne?
Ja, vor allen Dingen aber auch einfach die Lebenserhaltungskosten, die dann teilweise teurer sind in Unistädten und so weiter, während bei uns kannst du ja einfach in dein Leben integrieren.
Ja.
Und das Ding ist, du kommst halt nach so einem 3 bis 5 Jahres Studium raus und hast ein Einstiegsgehalt von 2 netto im Monat. Ne? Wenn du jetzt am oberen Ende, ich sage jetzt mal sowas wie Wirtschaftsingenieurswesen studierst, dann hast du ein Einstiegsgehalt von 2,8 netto. Also nichts Verrücktes, während halt Copywriter, wenn sie es richtig machen mit uns, nach 8 bis 10 Wochen ihren ersten 2.207 € Nettoauftrag haben. Und das ist halt einfach nicht im Verhältnis, was da hinten rauskommt. Aber davor ist halt so ein bisschen Kribbeln da. Traue ich mich? Sind das echte Leute? Sind das irgendwelche Scammer im Internet oder sowas?
Ich
Und
würde auch
deswegen geht
sagen,
es emotionaler zum Gespräch.
das Revue passieren. Noch eine Sache zur Uni. Es gibt so eine Zahl bei den Unis und Universitäten, wie alt das Lehrmaterial ist. Und irgendwie kann man bestimmt nachgoogeln, die Zahl 20 Jahre. Es dauert 20 Jahre, bis eine neue Info standardisiert im Uni-Lernprozess mit drin ist. Das heißt, wenn du aus der Uni rauskommst, dann hast du altes Wissen gelernt. Also Marketingstudium ist halt AIDA-Formel und that's it. Und bei uns ist es halt so, wenn irgendwas Neues rauskommt, wir nehmen ein Video auf oder wir machen einen Live-Call und das kommt in die
Und wir
Schulungsplattform und
zeigen halt
fertig.
genau, wie wir es selbst machen.
Ja, und das ist einfach, keine Ahnung, 20 Minuten frisches Wissen, wie frisch vom Grill so ein Steak oder so. Und deswegen, auch wenn man mal bei uns die Schulungsplattform anschaut, von Anfang bis heute hat sich da auch enorm viel getan, ne?
Ja.
Nicht nur vom Namen Liberty Writer MBA. Wenn jemand irgendwo Liberty Writer MBA findet, bitte Bescheid geben, wir wollen den Namen loswerden.
Ich habe heute eine Seite gesehen.
In manchen Dokumenten ist das halt noch drin, eine Katastrophe. Umbenannt zu Inhalte, keine Ahnung, fünfmal mehr, viel hochwertiger. Also ist ja komplett Next Level. Das heißt, eigentlich auch die von vor 2 Jahren könnten eigentlich auch mal wieder reinschauen und auch die würden wieder was Neues mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Ding Copywriting MBA, also MBA steht ja bei uns für, ich würde mal sagen, Mindset, Business Fundament und Accountability. Weil du lernst Copywriting und wir gehen halt in die Tiefe rein, wie triffst du bessere Entscheidungen und wie performst du in der Selbstständigkeit so, dass du es hinkriegst. Was sind die Business-Fundamente mit Positionierung, Pricing, Angeboten und so weiter, die du verstehen musst, um tatsächlich Kunden und hohe Preise gewinnen und hohe Preise aufrufen zu können. Und Accountability, ne, wo wir halt mit den Leuten in der Community und persönlich arbeiten, sodass sie tatsächlich umsetzen. Und dann mittlerweile zum Ding geworden, wo andere Leute das als Suchbegriff teilweise für sich versuchen, als Werbung zu schalten. Mhm. Nicht so smart, das ist eine eingetragene Marke. Sie gehen raus. Und da sehen wir halt auch eben den konkreten Vergleich zum Studium. So, und vielleicht jetzt wieder Weg zurück zur Langzeitstudie mit unseren Teilnehmern von damals. Also, ich würde sagen, diejenigen, die lange am Ball geblieben sind, da gibt es ja verschiedene, manche wollen es nebenberuflich machen, wie zum Beispiel, ich erinnere mich an Corinna, ne? Lehrerin, paar hundert Euro dazu verdient, das dann auf ein paar tausend im Monat hochgeschraubt, aber das Ding ist halt, wenn du verbeamtete Lehrerin bist, dann willst du das nicht unbedingt weiter steigern, weil dann kriegst du halt Probleme mit irgendwie der Versicherung und den Steuern und so weiter. Und
Beamtenstatus abgeben ist halt Schmerz, ne? Also das muss man auch.
Genau, da gibt es ja enorm viele Vorzüge, also das kann ich schon nachvollziehen, wenn da Leute weiter drinbleiben wollen. Habe ich eben letztens von einer Lehrerin gehört, also du kriegst ja, keine Ahnung, enorme. Du kannst ja sehr viel von, du bist privat versichert, du kannst, kriegst pro Kind als verbeamtete Person noch extra Geld dazu pro
Kopf. Und einen Freibetrag und eine fette Pension und etc.
Wird ja schon kuschelig gemacht, sodass du dich darauf einlässt, halt nur dort zu sein für die nächsten 40, 50 Jahre. Mhm. So kann ich schon nachvollziehen. Gibt halt solche Leute, die haben das nebenbei beibehalten. Dann gibt es halt Leute wie, keine Ahnung, Dominik, ein Felix oder Felix Sest bei uns oder ein Marco oder sowas.
Sehr viele Felixe, ja.
Markus und Felix sind da, war eine Zeit lang.
Was ist weiblich verbreitetster Name? Ich würde sagen, Christina ist sehr verbreitet.
Laura sicherlich auch.
Julia, Laura. Auch einige.
Ich glaube, das ist so ein Generationending.
Wenig auch. Annas, ne?
Ja. Weniger. Ich glaube, wenn Anna, dann eher Doppelname, so Anna-Lena, ja, Ann-Kathrin, Ann-Caro und so weiter.
Wie geil ist das, wenn man die Folge hört und auf einmal kommt der eigene Name?
Ja, ja. Grüße gehen raus.
Wir denken an dich, Jeremy Pascal.
die ich jetzt gerade aufgezählt habe, das sind halt Leute, die in Richtung so Agentur und fünfstelliger Aufbau gegangen sind, weil es gibt ja einerseits Leute, für die ist es ein Zeithassel, für andere Leute ist es so ein Grundstein für ein großes Business. Und ich würde sagen, die Leute sind halt immer neugierig am Lernen geblieben, weil man kann ja. Also die meisten Leute schaffen es, 2 Wochen Begeisterung für was aufzubringen, für was Neues. Leute, die durchziehen, schaffen es dann halt 3 Monate und 6 Monate. Und diejenigen, die es halt 6 und 12 Monate schaffen, daraus kann halt was Größeres immer entstehen, weil du baust dir immer auf deinen Learnings vom letzten Monat auf. Du hast im letzten Monat deinen ersten Kunden gewonnen. Cool, die nächsten werden jetzt sehr viel einfacher. Wenn du dich jetzt auch darauf fokussierst, wie du größere Deals machst, dann kannst du ja regelmäßig Kunden gewinnen und größere Deals machen. Und wenn du dich jetzt dann im nächsten Schritt darauf fokussierst, hey, wie kann ich auch wieder ein paar Arbeitssachen und Prozesse abgeben an Assistenzen oder an andere Copywriter, mit denen ich zusammenarbeite, da ist ein Zeppelin. Wusste nicht, dass sie noch fliegen.
Boah, ich glaube, den sieht man auf Kamera gar nicht.
Absolut aber nicht.
Ist das die Hindenburg? Nee, ne?
Der Goodyear
Hindenburg. Die Goodyear. Wäre da unsere Werbung drauf und das wird hier so hier hinten einmal rüberfliegen. Boah. Das wäre aber so kommentarlos, dass das nur die richtigen Nerds sehen.
Das müssen wir einfach unserem Videoteam in Auftrag geben, die könnten das einbauen.
Ja, wir brauchen einen KI-Zeppelin.
Jedenfalls, ja. Wenn man dann halt noch Outsource mit reinnimmt, dann baut man ja auch wieder drauf auf. Dann kann man mehrere Kunden gewinnen, höhere Preise aufrufen und mit weniger Zeitaufwand die abwickeln, sodass man das wieder investieren kann in neue Fähigkeiten lernen, neues Personal ranholen oder sowas. Und so entstehen halt eben Projekte auch wie von Andrei, Enver und so weiter, Antoine, die dann halt regelmäßig fünfstellig machen.
Mhm. Bei der Studie, die Zahl, die mich am meisten geschockt hat, waren, dass die Teilnehmer über 1,5 Millionen Euro an Aufträgen gemacht haben. Und das ist ja nur die Zahl, die wir nachweisbar wissen. Die Kandidaten, die jetzt schon größer sind, die Agenturen haben und so weiter, die Zahlen sind da ja teilweise gar nicht drin. Mhm. Das heißt, die Grauziffer wird noch mal vielleicht was Ähnliches sein. Das heißt, dass unsere Teilnehmer wirklich Millionen machen. Crazy.
Und also das ist der Nettobetrag, ne?
Ja.
Also kommt die Mehrwertsteuer noch drauf. Klar, die haben noch vielleicht private Steuern, die abgehen, oder ziemlich sicher. Aber wenn wir jetzt einfach mal kurz das als Vergleich nehmen und wir sagen, wir haben Grafik und Design und PR-Kommunikation, gehst du mit einem 2.000 Euro Netto-Jahresgehalt raus. Mhm. Wenn wir also 2.000 Euro
mal Monatsgehalt, 12 rechnen, 2 netto.
Sind das 24.000 Euro im Jahr. Mhm. So, das ist eine Person, die aus einem 3- bis 5-Jahres-Bachelorstudium in einem relevanten Studiengang.
Vollzeit, ausgibt. 40 Stunden Vollzeit. Mit Fahrzeit und
sagen wir mal, so ein Studiengang hat 50 Leute drin. Also das ist Na, an offiziellen Unis, also nicht Hochschulen, sind es halt noch wahrscheinlich viel mehr, wo dann halt aber auch nur ein Drittel in die Vorlesungen geht.
Es gibt auch manche, da sind nur 25 oder so. Aber nehmen wir mal 50.
Sagen wir 50 mal 24, 1, 2, 3 mal 24.000. So, wenn kompletter Studiengang von der offiziellen Uni allesamt Vollzeit beschäftigt sind, nach ihrem Abschluss ein Jahr lang, dann kommt es auf 1,2 Millionen Euro raus. Ja, also noch weniger an der Stelle im Vergleich zu Quereinsteigern halt ins Copywriting.
Vor allem für viele ist ja, also 1,5 Millionen ist ja eine crazy Zahl. Mhm. Wenn wir es mal relativieren, für viele ist ja so, sei es mal 500, 800 oder ein Tausender im Monat schon crazy. Allein der Unterschied vom normalen Job 2K netto zu Wirtschaftsingenieur 2,8 oder so. Einfach mal nur als Beispiel. 800 Euro Differenz für ein krasses Studium, bla bla bla, viel mehr Anerkennung und so weiter. Diese 800 Euro Differenz kann man auch sehr simpel mit Copywriting machen. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, 800 oder 1.000 zu verdienen, dann ist das schon crazy.
Und das ist halt so ein gefährlicher Moment für Leute, die bei uns sind. Also ich unterhalte mich ja jedes Mal, wenn jemand bei uns seinen ersten Kunden gewinnt, dann unterhalte ich mich mit denen und schaue drauf, hey, was hat geklappt, was fiel dir schwer, was hat dir geholfen, wo kann ich dir noch helfen? Und manchmal sind das Leute, die zum Beispiel gerade Teilzeit beschäftigt sind und so ein Teilzeitjob, 20 Stunden die Woche, keine Ahnung, jetzt normale Bürokraft oder vielleicht irgendwas, Restaurant oder Hotellerie oder sowas, verdienst vielleicht 1.500, wenn es hochkommt, für 20 Stunden die Woche, also 80 Stunden im Monat. Und wenn sie dann gemerkt haben, warte mal, ich habe jetzt hier mal 10 Stunden eingesetzt, um die Grundlagen der Selbstständigkeit aufzubauen, meine Profile einzurichten und so weiter und mit Kunden zu sprechen und habe dann in nur weiteren 5 Stunden so ein Projekt abgewickelt, waren das 15 Stunden brutto, weil vieles davon muss ich nicht nochmal machen, das nächste Mal dauert es weniger und weniger und weniger, habe ich, keine Ahnung, einen 2.500 Euro Webseitentextauftrag abgeschlossen. So, und dann klickt das bei denen ganz gefährlich sich dann immer, das ist so ein, warte mal, wenn ich das jetzt nochmal mache, warte mal, das macht ja gar keinen Sinn. Vor allen Dingen, wenn du das mal gegenüberstellst, warte mal, wenn ich jetzt 80 Stunden nehme den Monat und die in Copywriting, meine Selbstständigkeit investiere, dann kann er viel mehr bei rumspringen.
Ja, crazy. Das ist übrigens auch Review-mäßig eine sehr, sehr smarte Sache, die du die ganze Zeit gemacht hast. Und zwar immer, wenn jemand einen Erfolg hat, mit denen zu callen, in den Zoom-Call reingehen und fragen, hey, was hat dir geholfen? Was war für dich Aha-Moment? Und das dann auch wieder zu implementieren.
Mhm, ja.
So zum Beispiel, ich erinnere mich an Barbara, das war auch eine ganz am Anfang, die meinte, sie hatte harte Probleme damit, so ein paar Begriffe zu verstehen.
Genau.
Und dass da dann halt rausgekommen ist, dann machen wir ein Online-Marketing-Lexikon, wo links Fachbegriff und rechts Erklärung für Dummies steht, so gefühlt. Und was dann einfach den Leuten immer weiter hilft. Das heißt, je mehr Leute reinkommen, umso besser wird es auch mit der Zeit.
Ja.
Das war sehr, sehr krass. Ja.
Und für diejenigen, die das hier sehen und Interesse daran haben, auf dem YouTube-Kanal, da findet ihr eine Playlist, die heißt Kundenstimmen zu Copywriting MBA. Also kannst du dir anschauen. Jede einzelne Person da drin hat mindestens ein Kundenprojekt gewonnen und abgewickelt, viele auch viel mehr. Kannst du dir jetzt über 13 Stunden mittlerweile durchgehend anschauen.
Geil sind die alten Episoden, da hat Max so ein Pflaster auf der Nase, das sind meine Favoriten.
Ja, dann so mit Cap, Pflaster auf der Nase, Blaulichtblockerbrille,
ja, Aura-Ring. Man erkennt die Entwicklung, ne? Am Anfang irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen,
komm, sag's.
Harzig?
Harzig?
Ja, sagen wir nicht harzig, sagen wir normal. Von normal zu, auf einmal hat die Wohnung einen anderen Hintergrund, auf einmal ist dann ein Büro im Hintergrund, auf einmal ist dann noch ein anderes Büro im Hintergrund. Also man erkennt auch an diesen Videos so die ganze Entwicklung, finde ich ziemlich witzig.
Ja, mir schockt immer noch das Wort harzig da drin, nur weil ich ein Pflaster auf der Nase hatte.
Also das Ding ist, mit dem Pflaster auf der Nase denken halt viele, das ist eine Schlägerei-Verletzung.
Mhm. Was das aber auch gut ist, so wenn also das, ich finde, das ist ein gutes Image, so von wegen, ich schreibe Texte bei Tag.
Ich bin der Badass-Texter.
Genau, prüge mich auf den Straßen bei Nacht.
Dass das dafür ist, dass man nicht mehr schnarcht und
damit meine zu enge Nase wieder mehr Luft zulässt. Mhm.
Die gibt's aber, seitdem du die Videos gemacht hast, gibt's die bei DM ganz vorne, so ein eigenes Regal-Aufsteller-Ding.
Vermutlich wegen
meiner Videos. Weil die Leute die Videos gesehen haben. Das heißt, wir haben nicht nur dafür gesorgt, dass Kreative sich 1,5 Millionen erschreiben, sondern auch die neue Industrie der Nasen. Pflasters oder wie das heißt.
Das Lustige
Beatmungspflaster.
Ist bei dir die Bilder. Das sieht einfach 1:1 gleich aus. Bei mir ist manchmal Bartwuchs da, manchmal längere Haare, mal kürzere Haare. Bei dir gab es einen Switch, da kam so ein bisschen blonde Strähnen rein.
Ja, ja. Aber ansonsten jedes
Video. Das ist auf dem Fernseher gehabt. Ansonsten schwarzes T-Shirt. Du hattest mal ein Whiteboard im Hintergrund.
Ja. Guck mal die Kundenstimmen durch. Ein paar von der Anfangszeit von mir sind da auch noch. So zum Beispiel von dem Maximilian, da erinnere ich mich dran. Mhm. Und noch so ein paar.
Aber aus Berlin sind keine mehr.
Doch. Das ist noch Berliner Zeiten.
Marco Franz
und noch so ein paar Kandidaten. Da sind die Videos drin. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Unterschied seht zu heute.
Also jetzt muss man sagen, bist beim PT, du hast Personal Trainer, du hast Supplements.
Ich habe einen freshen Haarcut.
Du bist in der Sonne gewesen mal.
Ich bin nicht mehr ganz blass, sondern nur blass.
Du machst bald deinen ersten Urlaub. Du machst tatsächlich
deinen
ersten Urlaub seitdem. Ne?
Das ist, Review-mäßig eine Sache, die ich rückwirkend vielleicht ein bisschen anders machen würde. Nachdem wir gestartet sind, das war ja Anfang Mai 22 mit dem Copywriting MBA. Seitdem, wann bin ich nach Düsseldorf gezogen? War das
Oktober 2022.
Also ein halbes Jahr später. In diesem halben Jahr habe ich die Wohnung, glaube ich, nicht verlassen in Berlin. Mhm. Und in dem ersten Jahr Düsseldorf habe ich die Wohnung, glaube ich, auch nicht verlassen.
Quasi.
Ja, quasi. Ab und zu mal, aber sehr wenig. Rückwirkend würde ich zumindest einen Urlaub pro Jahr schon empfehlen. Ja, ja. Ich glaube, das ist
Also einerseits, also du kommst ja jetzt eigentlich erst drauf, mal wie ein Copywriter. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben 2021, da hast du ja viel mehr drüber nachgedacht. Warte mal, vielleicht mache ich digitales Nomadentum, will so viel unterwegs sein. Ja. Dann hast du einmal einen Urlaub in Türkei gemacht, dann hattest du keinen Bock mehr.
Ja, weil ich ja mit digitalen Nomaden abgegangen bin. Wirklich kurz hier zum Stoppen. Das ist eine Frage, die sich sehr viele stellen und auch so ein bisschen Beobachtung von mir. Viele, auch ich am Anfang, stellen sich die Frage, hey, mache ich nicht digitaler Nomade, melde mich aus Deutschland ab, mache eine US-Firma, bin steuerfrei, gehe vielleicht nach Dubai oder Zypern oder Georgien oder was weiß ich. An dem Punkt war ich auch. Und meine Beobachtung ist, sehr viele von denen, die das machen, ich will jetzt nicht sagen, sind broke, aber sind weit unter ihrem Potenzial.
Warum glaubst du, ist das?
Weil die den Fokus verlieren. Ich habe ja auch mal so getestet, hey, dieses digitale Nomade, passt das zu mir? Und sehr viele von denen beschäftigen sich halt mehr damit, wie optimiere ich meine Meilen und wie buche ich das beste Airbnb, wo ich einen besonderen Stuhl drin kriege, anstatt sich mal ein bisschen darauf zu konzentrieren, mal einen Auftrag mehr zu machen, damit dieser scheiß Stuhl im Airbnb keine Rolle mehr spielt und so. Das ist so ein bisschen dieses Fokusthema. Gibt so ein paar Indikatoren. Biohacking ist auch sowas, wo ich sage, ist sehr riskant am Anfang, wenn man sich dazu sehr reinnördet.
Also es ist am Anfang so, ich würde aber auch sagen, später so, also manche kriegen es hin, wir kennen Softwareunternehmer zum Beispiel, die dann halt Sitz im Ausland haben, sei es jetzt Dubai oder woanders, die es halt hinkriegen. Also es gibt ein paar Auserwählte, würde ich sagen, die schaffen das, aber die breite Masse, die dann halt auch so, ich sag jetzt mal, ein Millionen-Business aufbauen und dann währenddessen am Traveln sind, so, da wird halt mehr dann, ich sag jetzt mal, durch große Marketingversprechen irgendwie reingepresst, anstatt, weil wo willst du die Zeit haben, wirklich dein Produkt in der Tiefe zu überarbeiten? Also ich behaupte, auf jeden Fall hilft es mir, aber ich beobachte es auch bei anderen, so ein bisschen den Lifestyle 80% der Zeit vergleichsweise langweilig zu halten, ist enormer Treiber für Qualität in dem, was du tust. Gerade ist mir das halt wert im Business. Und ich mache dann halt eher so meine 4-Tagestrips häufiger, so Donnerstag bis Sonntag oder Freitag bis Montag. Und ich glaube, so kriegt man die Balance viel besser hin.
Vor allem in der Anfangszeit, ne? Also das war ja auch so ein smarter Schritt, den wir gemacht haben. Ich gefühlt ein bisschen zufällig, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir gehen nach Düsseldorf, machen eine GmbH, that's it. Das ganze Auslandssteuer-Scheiß-Thema lassen wir einfach mal sein. Fuck it, GmbH angemeldet, läuft, fertig. Ist dann einfach raus aus dem Kopf und läuft. Mhm. Und so bestimmte Dinge bewusst wegzustreichen, um sich fokussieren zu können, waren auch gute Moves.
Ja. Über die letzten 2 Jahre würde ich irgendwas Bestimmtes anders machen? Ich denke nicht. Also letztes Jahr war einfach das Jahr der Beständigkeit, so ganz viele Sachen im Training mit unseren Kunden festigen und einfach durchziehen. Dieses Jahr probieren wir jetzt ganz, ganz viele neue Dinge. So ein kleines Produkt hier, so eine neue Art von Webinar dort, neue Trainingsmaterialien für unsere Kunden hier und da und schauen halt einfach, wo ist der nächste Wachstumshebel, wo wir auch den Leuten helfen.
Ich glaube, das ist auch eine gute Sache, dass wir nach 2 Jahren überhaupt noch mit dem Angebot am Markt sind und wir darauf geachtet haben, okay, ein guter Ruf ist jetzt vielleicht nicht so verkehrt. dass wir auf Kundenstimmen achten und vor allem, dass wir keine, man kann das ja so häufig beobachten, da ist irgendwer Neues, den sieht man bei Instagram oder Facebook, hat irgendein geisteskrankes Versprechen, was besser ist, als man das je glauben kann, stellst den Timer auf 6 Monate, du findest die Person nicht mehr. Mhm. Ist einfach weg.
Domain ist abgemeldet, jetzt ist eine andere Domain, jetzt ist ein anderes Projekt.
Ja, und das neue Projekt ist dann wieder in Abu Dhabi oder so. Das heißt, da, dass wir da an manchen Stellen bewusst gesagt haben, zum Beispiel, was wir nie gemacht haben, dieses verdiene 10.000 Euro.
Ja.
Dass wir da einfach gesagt haben, okay, vielleicht wird es manche reizen, aber wir verzichten darauf einfach, auch wenn dann ein paar Leute weniger kaufen, dafür eher langfristig gut. Das würde ich sagen, war auch ein smarter Move.
Eine Sache, die mich auch freut über die Langfristigkeit, also als Copywriter ist man ja ein Verköstiger von ganz vielen Medien. Also man schaut sich Content an, man schaut sich Dokus an, man schaut sich Filme an, man liest Bücher, man schaut Marketing von anderen an, auch aus komplett anderen Nischen und hat dann so verschiedene Quellen der Inspiration, wo man da halt sieht, ah, okay, hier wird das Konzept so erklärt, hier wird das Konzept so erklärt, vielleicht kann ich das zusammenfügen zu einem Begriff. Und das größte Kompliment für einen Copywriter ist, wenn andere anfangen, etwas nachzumachen.
Ah, ja.
Aber du kannst mir einen geben, da drüben liegen die. Die berühmten, genau. Und zwar, ich hatte irgendwann angefangen, in Werbeanzeigen Apfel in die Hand zu nehmen. Weil ich kann das Geheimnis gleich lüften, warum überhaupt. Und dann fand ich es lustig, bei anderen zu sehen, auf einmal haben die Obst in der Hand oder random Gegenstände, tatsächlich auch ein Lelleken, tatsächlich ein Apfel. Mhm. Und das fand ich, da habe ich mich sehr geschmeichelt gefühlt. Die geniale Idee. Warum ein Apfel? Also generell im Copywriting gibt es ja das Prinzip des Pattern Interrupts und zu sagen, was hat diese Cola-Flasche mit deinem Erfolg in der Selbstständigkeit zu tun oder sowas, ist ein gängiges Ding, weil man sich denkt, ja okay, die Sachen haben so einen großen Kontrast und das ist auch das Prinzip dahinter. Wie hängt das jetzt zusammen? Das macht uns gewissermaßen neugierig. Finde ich ein bisschen stumpf. Deswegen habe ich dann zum Beispiel halt gesagt, was ich zu sagen habe, aber ich habe einfach den Apfel in der Hand gehalten. Und alleine das kommuniziert ja dann schon irgendwie, irgendwas hat der Apfel hier
mit. Weil die Leute wissen wollen, sie bleiben dran. Was macht er jetzt mit dem Apfel?
Ja, und ich habe letztens mit einem befreundeten Unternehmer darüber geredet, der so, warum eigentlich ein Apfel? Und also tatsächlich ist der Apfel das einzig valide Obst. Was soll ich sagen? Eine Banane? Hochsuspekt. Eine Aubergine?
Avocado?
Genauso suspekt.
Ja, Aubergine heißt das, ja.
Genau, eine Birne. Also ich muss sagen, eine Birne ist nicht so sexy wie ein Apfel.
Ja.
Einfach das Wort schon, Birne. Und
so eine Avocado sieht einfach von außen absolut random aus.
Das wäre vielleicht sogar eine valide Alternative, eine aufgeschnittene Avocado, weil dann hast du diese
Und dann
die
versuchen, den Kern rauszupulen, während du redest.
Oh, das wäre vielleicht sogar eine gute Idee.
Boah, aber das ist Mission Impossible.
Wie machst du, isst du überhaupt Avocados?
Immer wenn ich die kaufe, vergesse ich sie und dann sind sie nach 2 Tagen braun, dann schmeiße ich sie weg und dann gebe ich Mission wieder auf. Ich esse sie nur in Restaurants.
Danke für den Tipp. aber der Hack ist tatsächlich, schneidest sie auf und dann hackst du mit dem Messer in den Kern rein und dann kannst du den Kern
wie einen Ninja
rausziehen. Mhm. Genau. Das wäre vielleicht so ein neuer Ansatz für während einer Werbeanzeige.
Mhm. Ich habe jemanden in den Finger. Was?
Ich habe jemanden gesehen, der eine Ananas in der Hand hält während der Werbeanzeige. So
Brokkoli bisschen, auch schon?
Boah, Brokkoli, also das ist schon auch wieder eine Art der Positionierung. Ich glaube, wir sind ja jetzt tatsächlich nicht so auf, wir haben vegane Kunden und so weiter, ist mir auch scheißegal, was die Leute essen, aber wir sind jetzt wirklich nicht so auf die Öko-Schiene getrimmt, sage ich jetzt mal. Mhm.
Tendenziell auch schon Fleischfresser bei uns.
Ja. Vielleicht könnte ich ein Steak reinhalten, aber das wären wir dann auch wieder zu sehr in die andere Richtung.
Ja. Aber so, ich muss sagen, wenn jemand sowas dreckig kopiert, manche Sachen sind ja wirklich 1:1 kopiert, fuckt mich schon ab ein bisschen.
Ja.
Ich denke mir halt, ey, du machst, also jetzt an die Konkurrenten, Digga, du willst anderen Marketing trainieren, aber du klaust deine Ideen. Wie willst du denn anderen das beibringen, wenn du selber nur kopierst?
Ja, so? Das ist halt das Beschissene.
Und dann denke ich mir, ich will nicht, dass wer anderes bei dem gescammt wird. Ich will einfach, dass die Person damit aufhört.
Ja. Das, also für Copywriter ist es halt tatsächlich schön, wenn du sagst, okay, ich bringe dir Copywriting bei, aber du hast selbst jetzt keine geile Idee und hast eine Agentur, die dir unsere Ideen kopiert, dann ist halt, dann ist halt traurig. Aber jedem das seine. Und der befreundete Unternehmer, um es abzuschließen, hatte die These, die Leute wollen einfach sehen, wie ich den Apfel esse.
Weil?
Also das ist, worauf man wartet. Also das so, okay, beißt du noch in den Apfel? Beißt du nicht in den Apfel? Ich meine, was macht man sonst mit dem Apfel?
Ja, okay.
Ja.
Für Bogenschießen, Zielschießen würde es mir noch einfallen. Aber ansonsten weiß ich nicht, was man mit so einem Stück Obst
macht. Ich sehe uns schon mit einem Samurai-Schwert hier im Hofgarten stehen und versuchen, so einen Apfel aus der Luft zu schneiden.
Ich habe tatsächlich überlegt, mir einen Katana zu kaufen. Ich habe gegoogelt, man darf tatsächlich so ein Schwert besitzen.
Natürlich.
Es darf aber nicht die eigene Wohnung, das eigene Grundstück verlassen. Und es gibt hier in Düsseldorf einen Shop, Da kann man Schwerter und Katanas kaufen. Und ich frage mich wirklich, wie soll man das dann nach Hause transportieren?
Ja, bei dem Cabrio ohnehin schwer.
Ja, ich weiß ja nicht. Ich kann halt nur in meinem Auto das Ding transportieren, wenn das Dach offen ist und das Messer rauskommt. Und so weiß ich jetzt nicht, ob ich so durch Düsseldorf fahren würde. Auf jeden Fall hupt mich dann keiner mehr an.
Boah, aber den werden wir uns im Nachgang anschauen, diesen Shop. Also
ja,
so ein Samurai-Schwert zu Hause. Ich glaube, ich müsste ein stumpfes haben, weil ich würde safe damit die ganze Zeit rumfuchteln. Und
ja, es gibt auch so Holzdinger. Der Shop ist sehr wild. Man muss mal googeln, Katana Düsseldorf. Der sieht sehr witzig aus. Der hat so verschiedensten so Mittelalter-Stuff auch. Weiß nicht, finde ich irgendwie witzig. Ich kann mir bei den Bildern schon vorstellen, wie der Laden riecht. So ein bisschen
Modrig.
Modrig. Ja. Ja. Bei den Bildern von dem Laden erkennt man den Geruch. Egal, back to topic. Wir werden kopiert sogar. Ist auch
ein gutes fein. Zeichen eigentlich. Wird sich, glaube ich, alles aussortieren.
Ja.
Was mir noch aufgefallen ist über die letzten zwei Jahre, was auch, glaube ich, für beginnende Selbstständige dann interessant ist, so das ganze Thema mit, wo arbeitest du? Also, wir hatten ja auch schon davor unsere eigenen Homeoffices, haben auch jetzt im Zuge des Copywriting MBA so das erste Jahr, glaube ich, im Homeoffice relativ durchgezogen, die ersten 1,5 Jahre. Und dann irgendwann war es uns langweilig, wir brauchten Tapetenwechsel, dann haben wir uns ein Büro da hinten am Hafen geholt. Ich glaube, das sieht man so ein bisschen.
Im Hyatt.
Genau, den Hyatt-Gebäuden. Blick auf den Rhein, war wunderschön, bisschen Wasser, da fährt manchmal so ein Partyboot vorbei am Wochenende, wo dann laut Musik gepumpt wird mit Euro, mit so einem großen Leuchtreklame drauf.
Und die bodentiefen Fenster, wenn man die aufmacht, hat man das Gefühl, man kann rausfallen, weil dahinter nur so eine kleine Plexiglasscheibe ist.
Ja.
Guten Adrenalinkick.
Das fand ich gut.
Mhm.
Das Gebäude war sonst ein bisschen ramschig.
Kaffee nicht gut.
Kaffee war das Schlimmste, den ich je hatte.
Ja, sehr sauer.
Sehr sauer. So, und jetzt sind wir hier im Gebäude des Wirtschaftswunders. Wo wir jetzt hier zwei Räume haben, werden dann wieder auf einen konsolidieren, einfach weil wir dann wieder mehr abwechseln und nicht nur ins Office fahren, weil irgendwann ist auch das wieder eine Sache, von der wir Tapetenwechsel brauchen.
Mm.
Also irgendwo haben wir dieses Nomadentum schon in uns, muss man auch sagen.
In Düsseldorf von Spot zu Spot.
Genau, genau.
Wie siehst du das bei unseren Teilnehmern? Sind die mit Homeoffice oder gibt es auch schon ein paar? Ein, zwei mit Büro gibt es auch schon, ne?
Gibt also diejenigen, die fünfstellig regelmäßige Monate machen und auf sechsstellige Jahre gehen, die holen sich ein Büro.
Muss man überlegen, da sind manche, die machen mit Copywriting 30.000 Euro im Monat.
Ja.
Ist eigentlich crazy, oder?
Ja. Und für mich noch crazier, wenn ich halt dann merke, manche wohnen noch zu Hause.
Ja, boah.
Das finde ich aber auch gar nicht. Also, da können wir kurz das Announcement machen.
Oh, wichtig.
Für all die Teilnehmer, Vertriebe, Leute, die sich selbstständig machen, die noch zu Hause wohnen. Es ist ja. Hey, also ich persönlich, wann bin ich ausgezogen? Kurz nachdem ich 20 war. Ich habe Abi mit 19 gemacht, dann war ich ein halbes Jahr unterwegs, bin kurz zurückgekommen und dann bin ich ausgezogen. So, dann wurde ich rausgekickt.
Mhm.
Also so, hey, Junge, geh deinen Weg. Mhm. War ja bei dir ähnlich, ne?
Ja, ich bin mit 21 raus. Und meine Mom hatte das halt sehr clever gemacht. Ab dem 18. Geburtstag habe ich als Geschenk jedes Mal bekommen, ein Jahr länger zu Hause wohnen dürfen. Und dann ist halt irgendwann geendet. Ich glaube, das war dann mit 21 oder so. Dann bin ich ja mit 21 raus. Fand ich smart. Würde ich so wieder machen bei eigenen Kids.
Ja.
Finde ich sinnvoll.
Absolut sinnvoll.
Ich würde es halt nur mit 19 schon das letzte Mal verschenken.
Ja, ist eine Philosophiefrage, schätze ich. Man kann auch als Familie sich weiterhin nah sein, auch wenn man nicht zusammen wohnt. Aber für die Jungspunde da draußen, die Beziehung zu den Eltern verbessert sich enorm, weil du halt anfängst, deinen eigenen Weg zu gehen. Man kann sich so auch als Menschen kennenlernen, nicht nur als Mama, die kocht oder Wäsche macht, oder Papa, der kann man irgendwas anderes macht. Und wenn du jetzt 19 bist oder sowas, ja, I get it, bist du noch zu Hause sicherlich. Aber wenn du anfängst, Business zu machen, Deals abzuschließen, Aufträge reinzuholen, dann kannst du ja nicht einem gestandenen Unternehmer im Call sagen, hey, ich regel das für dich. Du musst dir die ganze Zeit verstecken, dass du in deinem Kinderzimmer sitzt. Und wir haben schon einige Leute zum Ausziehen bemächtigt bei uns. Mhm. Manche Leute sind da resistent langsam drin und denen will ich immer wieder in den Arsch treten. Weil du musst ja die eigentlich anlügen. Wenn die fragen würden, wo sitzt du eigentlich gerade? Da kannst du ja nicht ernsthaft sagen, ich sitze gerade in meinem Kinderzimmer.
Mhm.
Viele Businesses wurden aus Kinderzimmern und von zu Hause aus und ohne Budget gestartet, alles fein. Aber wenn du anfängst, da ein bisschen Erfolg zu haben, dann investier in dich, indem du dir ein scheiß WG-Zimmer oder eine eigene Wohnung holst.
Wichtige Info, eine eigene Etage ist keine eigene Wohnung.
Also wenn ich den Keller von der Wohnung habe,
ist ja auch eine eigene Eingangstür zählt nicht. Du musst selber Miete zahlen.
Aber ich habe auch so einen Beitrag, den ich zum Haushalt leiste.
Nein, auch dein Kindergeld zählt nicht. Also das wirklich, und das ist ja auch energetisch katastrophal, wenn du versuchst, in deinem Kinderzimmer konstant mehr zu verdienen als deine Eltern.
Ja, du bist da, keine Ahnung, du bist da als Teenager drin gelegen, du bist da aufgewachsen.
Du hast dir in dem Zimmer bestimmt schon mal in die Hose gekackt, so lange wohnst du da schon.
Wer macht das nicht mit 18?
Ja, also ich rede jetzt eher von deutlich früher, so mit 17. So, aber in dem Zimmer dann Big Business GmbH, Deals, fünfstellig machen wollen, ist halt Katastrophe.
Ja, also da, das ist.
Und auch so ein bisschen Indikator, dass man sich selbst belügt, wenn man sagt selber, hey, ich mache Business, es wird groß, aber man traut sich nicht, irgendwo eine Wohnung zu mieten.
Ja. So, ey, bring einmal im Monat deine Wäsche nach Hause und lass da mal Bonus waschen, aber ansonsten mach deine Wäsche verdammt nochmal selbst.
Und wo zieh einen Ort weiter, fahr sonntags zum Kuchenessen, ist auch in Ordnung, aber.
Ja, empfehlenswert eine Distanz, die man nicht einfach so mal fährt, also alles jetzt unter einer Stunde ist, behaupte ich mal, zu nah. Sobald es eine Stunde weg ist, so dann überlegt man schon mal, fährt man hin, fährt man nicht hin, aber man kann es auch spontan machen, wenn es sein muss.
Ja. Wichtig.
Wichtig.
Da müssen wir eigentlich auch, also wirklich, wenn es für dieses Jahr noch ein Ziel gibt, Mission, dass alle, die Business machen wollen, über 20 noch zu Hause wohnen, dass die irgendwie so einen Remote-Arschtritt kriegen, dass die einfach aus der Wohnung rausgehen. Zur Not machen wir ein Coaching für die Eltern und sagen denen, hier ist ein Brief, den druckst du aus, legst du auf den Nachtschrank deines Kindes, dazwischen einen 50-Euro-Schein und dann war's das.
Genau, hier ist eine Immo-Scout-Suchmaske.
Es gab mal die Serie, ich glaube bei Kabel 1, Schluss mit Hotel Mama. Kennst du die?
Nee, kenne ich nicht.
Die war crazy. Da waren so Kinder, auch schon älter, Ende 20 teilweise, die einfach nicht von zu Hause raus wollten. Dann kam das Fernsehteam, Kind hat die Wohnung verlassen, zum Beispiel zum Sport, zur Arbeit, whatever. In dieser Zeit haben die das Zimmer mit LKW leergeräumt, in den LKW gestellt, eine Wohnung besorgt, den ersten Monat Miete bezahlt und als das Kind wiederkam, den Schlüssel in die Hand gedrückt, den Mietvertrag in die Hand gedrückt und gesagt, here you go.
Junge, also das ist schon ein bisschen traumatisch, stelle ich
mir das vor. Das ist ein bisschen traumatisch. Schluss mit Hotel Mama hieß das. Ich würde gerne mal rückwirkend wissen, was aus den Leuten passiert ist. Die Sendung wurde relativ schnell abgesetzt, insofern stellen wir lieber keine Fragen.
Okay, aber so. Liebe ambitionierte Copywriter und Copywriterinnen, Schluss mit Hotel Mama, muss aber auch sagen, viel schlimmer bei den Typen.
Ja.
Die jungen Kerle.
Was heißt jung? Teilweise auch. Da sind ja manche in einem Top-Job mit Ende 20 oder so, die sagen, ja, ich bin beruflich viel unterwegs, wenn ich hier jeden Samstag, Sonntag bei Mutti bin, ist so alles gut. Nee, ist nicht gut.
Ja, auf so. Das Stichwort würde ich mal sagen, ab nach Hause zum Kaffee. Nee, okay, für dich ist das 450 Kilometer, für mich
650 Kilometer. Ja, und wie ist die Kilometer? Autobahnstrecke von Düsseldorf nach Hamburg?
Boah,
ja, die fährst du nicht spontan.
Vier schöne Tage in Hamburg verbracht, aber der Hinweg 6 Stunden, nee, oder 7 Stunden, Rückweg 6 Stunden.
Und das mit Kilometer einem Strecke. Schnellen Kfz, ne? Daran hat es nicht gelegen. Ja, insofern gute Distanz. Und dieser Road Rage mit zu Hause ausziehen musste jetzt definitiv mal raus. Eigentlich die witzigste Erkenntnis, die ich so vorher nicht vermutet hätte.
Ja, ich auch nicht. Also, aber ich, wenn man auch mit anderen Leuten spricht, das ist nicht selbstverständlich. Also viele machen das auch noch mit Mitte 20. Und ich habe gehört, dass es auch ein viel größeres Ding geworden ist. Also dass auch gerade jetzt heutzutage, wo so gut wie jeder Abitur macht, so gut wie jeder ins Studium geht, Leute halt dann irgendwie schnell da reinspringen und dann irgendwann, ich sag jetzt mal, die Quarter-Life-Crisis haben mit 25, so merken, warte mal, das Ganze hat mir nichts gebracht oder es macht mir doch nicht so Bock oder ich habe 5 verschiedene Sachen probiert, jetzt erstmal zurück nach Hause. Und das ist halt schon bitter. Insofern, wenn du da bist, alles gut, durchatmen, aber dann krieg einen Arsch hoch.
Ja, und guck schon mal bei Immobilien-Scout. Man kann ja auch irgendeine Scheißwohnung nehmen. Und dann da hat man umso mehr Motivation, mehr Gas zu geben und dann schnell wieder auszuziehen.
Und rückblickend für mich waren auch die Scheißwohnungen, in denen ich gelebt habe damals dann in München. So, ich glaube, meine 2 glorreichsten Kackwohnungen waren einmal an der Plinganser Straße, also super zentral, laute Straße, 1. Stock.
Über so schön dünne Fenster noch, damit man das so richtig hört.
Ja, das Ding war, entweder war die Luft war halt so schlecht drin, dass ich sie aufmachen musste für Belüftung. Und ich hatte halt, also unter 10 Quadratmeter, also es war quasi ein halbes Zimmer. Ich glaube, 9 waren es. Und da hatte ich halt so einen Doppelsessel, den ich ausziehen konnte für Schlafgelegenheit.
Chillig.
Also, ich habe aber auch ranzig gelebt. Also, ranzig nicht im Sinne von, ich hatte keine Möbel. Ich hatte ein ordentliches Zimmer, meine Sachen lagen sortiert auf dem Boden.
Aber es waren halt nicht viele.
Aber es waren halt meine 4 Wände. Ja. Ich habe da drin gelernt, ich habe da drin große Entscheidungen getroffen, ich habe darin mir Mühe gegeben. Also, das war das Jahr 2015. Und da blicke ich echt, auch so, wenn es ein anstrengender, nerviger Hustle war, so sehr gerne drauf zurück. Dann das Upgrade davon, nach einem kurzen Abstecher nach Dresden, war in der Einhornallee 44 in München, schön an der Autobahnausfahrt.
Der Name ist wild, ja.
Einhornallee klingt richtig fancy,
ja, ja.
Aber es war halt einfach irgendein altes Reihenhaus mit Fenster zur Autobahn hin. Was einfach auch heutig war, wo ich mit einem Kroaten und einem Rumäner, die ich beide nicht kannte, irgendwie dann halt da zusammen gelebt habe.
Was hast du so für Miete bezahlt?
Boah, das wäre eigentlich spannend, nochmal zu wissen.
So zwischen 300 und 500 oder mehr?
Nee, ich glaube vielleicht 200, 300 oder so. Boah, also es war schon billo.
Ja.
Es war sogar so billo. Also es war halt so teileingerichtet. Und da war ein Kühlschrank, obere Hälfte Kühlschrank, untere Hälfte Gefrierschrank. Und der Gefrierschrank ist nicht aufgegangen. Und ich habe meinen rumänischen Mitbewohner gefragt, so, was ist da los? Und der so, ich weiß nicht, ist kaputt. Und irgendwann habe ich mir einfach gedacht, hey, kann doch nicht sein. Zieh halt richtig dran. Das Ding war einfach nur eingefroren. Es war einfach so eingefroren, dass keiner mehr irgendwie versucht hat, seit wie vielen Jahren noch immer das Ding aufzumachen. Habe ich abgetaut und dann hatten wir einen Gefrierschrank.
Boah, direkt Miete gesteigert. 20 mehr.
Genau.
Boah, 20 Euro mehr wären schon 10% Mieterhöhung, ne? Crazy, na egal.
Ja, also es können nicht mehr als 300 gewesen sein.
Ja, geil. Ja, meine Berliner Wohnung auch nicht besser. Aber die war, eigentlich war es ein cooler Deal. Ich bin ja damals
zwei Zimmer, oder?
Für Studium hingezogen und habe die Wohnung über Kontakte bekommen. Und da war ich halt, als ich 2019 hingezogen bin, da war eigentlich die Intention zu studieren. Da war es halt cool, so eine eigene Bude, zwei Zimmer, was habe ich bezahlt? Lass 550 warm sein. Eigentlich
550 nur?
Ja, crazy.
Gut.
Aber das war auch in meiner Heimat bei der Grillparty. Ein Nachbar meiner Eltern meinte, ich kenne da wen, der eine Wohnung hat.
Oh.
Und auch nur so über fünf Ecken. Ansonsten
Kontakte sind bei Wohnungen schon wichtig.
Und das Geile an der Wohnung war ja, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, hatte ich nur ein Mietauto geholt. Nur mitgenommen, was da reingepasst hat. Und alles andere habe ich in der Wohnung gelassen.
Mhm.
Das heißt, mein Nachmieter.
Dein Fernseher?
Mein Nachmieter hat alles von mir. Fernseher, was weiß ich. Und auch alle Business-Bücher. Also die Vier-Stunden-Woche, wie man Freunde gewinnt. Was ein Bodo Schäfer, einen Kiyosaki, die ganzen Kandidaten hat er alles. Ich würde gerne heute wissen, was aus diesem Nachmieter geworden ist.
Vielleicht machen wir diesen Sommer ja einen Trip nach Berlin, dann klingeln wir
einfach mal klingeln. How you doing, Sir?
Bei einem Besitzer, dann macht Sales, schreibt Copy.
Ja, aber wir schon irgendwie random zufällig bei YouTube diesen Videohintergrund sehen. Der Videohintergrund ist ja auch identisch. Tisch, Stuhl, selbst diese Fake-Pflanze, alles noch da.
Fake-Pflanze.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Okay, das wilde Erkenntnis, viele wohnen noch zu Hause, schockierend. Gab es noch irgendeine Erkenntnis, irgendwas, was dir aufgefallen ist in den zwei Jahren, was du vorher nicht gedacht hättest?
Also ich habe ja davor immer mit Unternehmern gearbeitet, jetzt nicht mit Privatleuten. Und wie resilient viele Leute sein können. Also häufig sieht man das halt bei alleinerziehenden Eltern, gerade dann auch alleinerziehende Mütter oder sowas, oder die zumindest eine Partnerschaft haben, aber die dann halt für sich sagen, hey, ich will den Haushalt unterstützen oder ich will mein Hobby hier tatsächlich monetarisieren und was dazu beitragen. Die haben halt dann, was ich, einen Haushalt zu rocken mit all den Tätigkeiten, die sie dort machen, mit den Kindern, um die sie sich kümmern und so weiter. Wo die ja sagen, da geht noch mehr irgendwie, da kribbelt es mir in den Fingern oder es geht tatsächlich einfach um Einkommen aufbessern im Haushalt. Und die sind dann häufig auch eher so introvertiert kreative Leute. Die sie dann trotzdem hinkriegen, all ihre Komfortzonen da zu durchbrechen und halt sich mit Unternehmern zu unterhalten, Angebote zu pitchen, das ein paar Mal zu machen, bis das sitzt, bis sie da halt Erfolg haben. So, also das hat mich sehr beeindruckt, was für starke Leute es doch gibt. Es
ist irgendwie so eine Gruppe von Menschen, die vorher irgendwie versteckt war, irgendwie teilweise untergegangen ist, im normalen Job irgendwie versauert und die gar keine andere richtige Option hatten.
Ja.
Weil dieses Hardcore-Business jetzt nicht so das Passende war, sondern eher, wenn es einen Monat länger dauert, dafür ein bisschen fundierter ist, cool, passt besser zu mir, diese Gruppe mitzunehmen. Ja, schon sehr krass.
Ja, genau.
Same würde ich auch sagen. Vor allem die alleinerziehenden Eltern, die haben mich am meisten gecatcht, wie krass die durchziehen. Ja, schon sehr heftig. Und dass manche halt mit Copywriting 30.000 im Monat verdienen, ist halt.
Das ist lustig.
Es ist wirklich weird eigentlich.
Ja, mit nichts weiter als dem Schreiben von Texten.
Ja, ja.
Das ist halt das Verrückte.
In einem Jahr oder so.
Ja, das ist noch mehr das Verrückte.
In einem Jahr. Wenn ich weiß noch, bei manchen weiß ich noch, wie die im ersten Zoom-Call mit mir rumgezappelt haben und wie ängstlich die waren, was die da teilweise für gedanklichen Furz erzählt haben, der gar keinen Sinn ergibt. Zu ein Jahr später sind auf einmal gestandene Menschen.
Ja.
klare Gedanken, setzen um, was sie sagen, strukturiert, stellen gute Fragen.
Und vielleicht das noch als eine letzte Erkenntnisse. Manchmal weiß man nicht vorneweg, wer krassen Erfolg haben wird. So, manchmal hat man so Leute, wo man sich denkt, boah, Überflieger, der, die hat richtig Fokus smart, da wird viel draus. Und dann sind das aber Leute, die irgendwie schnell ausbrennen oder die den Fokus verlieren oder sowas.
Mhm.
Und auf der anderen Seite Leute, wo man sich denkt, wünsche es ihm oder ihr, dass sie das damit hinkriegt, aber ich bin nicht sicher.
Mhm.
Und die überraschen dann am meisten.
Ja.
Also was mir nur gezeigt hat, ich habe da häufig nicht den besten Riecher, aus wem das meiste wird.
Mhm.
Ich muss mir halt mit jedem Einzelnen dann einfach so viel Mühe geben, wie es geht. Der Rest liegt dann bei der Person.
Mhm. Und ist so ein bisschen Chancen geben.
Ja.
Weil das war für mich auch so eine krasse Erkenntnis. So mal zwei Beispiele. Zur Anfangszeit in Zoom-Calls, Leute wollen starten. Und ich nehme jetzt einfach als Beispiel eine junge Person, die sich selber sehr gut verkauft.
Ja.
Wo ich jetzt denken würde, ey krass, wenn die Person so als Copywriterin startet, wird richtig heftig. Das hat sich dann manchmal als Flummi-Mensch herausgestellt, die so von Idee zu Idee hopsen. Während da manchmal, wie nenne ich das, ein stilles Mäuschen ist. Wo ich vielleicht auch denke, okay, vielleicht ein bisschen zu ruhig, vielleicht fehlt da eine Prise mehr Selbstbewusstsein und so weiter. Naja, mal gucken. Und das sind dann die auf einmal über sich hinauswachsen, durchziehen, so ein bisschen diesen Tunnelblick haben,
ja,
sich mal trauen, auch wenn es für die mehr Überwindung kostet, ist aber umso mehr wertzuschätzen wissen, wenn es läuft, die dann durchziehen. Deswegen das ist einfach, dass wir so ein bisschen eine Plattform sind, dass jeder seine Chance bekommt. Wir so alles überarbeiten, konstant optimieren, es immer geiler wird. Und dass jeder, der auch wirklich Bock hat, damit auch erfolgreich werden kann.
Genau.
Wundervoll.
Gut, das war zum Abschluss.
Wir sehen uns in 2 Jahren wieder zum nächsten Review.
Zur nächsten Podcast-Episode. Ciao.
Peace.